Wir sind halt manchmal ein bisschen leise. Und ja, ich glaube, daran müssen wir arbeiten, dass wir das einfach mehr in Fokus rücken. Und daran müssen wir arbeiten, dass die ganze Welt weiß, dass, wo das Sauerland liegt, mhm, und was da Cooles herkommt. Und
dass man hier nicht nur zum Skifahren hinkommen kann, genau, sondern hier kann man auch Geschäfte machen. Ja,
ja, genau. Und mhm, ich erlebe das selber, zumindest in meinem Umfeld sind viele, die halt nach dem Abi, nach dem Studium einmal weggegangen sind,
ja,
und doch auch viele wiederkommen, weil spätestens wenn du Familie hast und aus dem Sauerland kommst,
dann denkst du auch erstmal drüber nach, was war denn hier eigentlich so schön?
Genau.
Dann fällt einem immer erstmal ein, was man eigentlich hinter sich gelassen hat, das ist so.
Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast mit Philipp Schäfer. Der Podcast über Macherinnen und Macher aus dem Sauerland.
Welcome zur neuen Sauerland Valley Podcast Folge. Heute zu Gast Paul Rottler von Rottler Brillen und Hörgeräte. Wir beide haben uns mal ein bisschen über ein traditionelles Familienunternehmen unterhalten und wie es so ist, als junger Mensch in so ein Unternehmen reinzukommen und dieses mitzuentwickeln, weiterzuentwickeln und zu dem zu machen, was es jetzt ist, nämlich ein Unternehmen, familiengeführt mit über 100 Filialen. Werfen auch mal so einen Blick auf die Innovationen, die in Zukunft auf uns zukommen werden und was es halt auch eben bedeutet, im Sauerland ein Unternehmen zu führen und auszubauen. Viel Spaß bei der Folge. So, willkommen zur heutigen Sauerland Valley Podcast Folge und zwar darf ich begrüßen den lieben Paul Rottler von Rottler Brillen und Hörgeräte, richtig? Da haben wir nämlich vorhin noch drüber geredet, denn es gibt zwei Bezeichnungen. Aber mit der fahren wir, denn die beschreibt eigentlich sehr gut, was ihr macht. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach mal kurz zwei, drei Worte zu dir sagst. So viel kann ich schon mal verraten, du bist Geschäftsführer. Und ja, erzähl mal ein bisschen zu dir und was du bei Rottler so treibst.
Sehr gerne, Philipp. Ja, ich bin Geschäftsführer und Inhaber von Rottler Brillen und Hörgeräte, so nennen wir es. Mhm. Denn wir machen Brillen und Hörgeräte. Das ist unser Kernbusiness, mit dem wir, wo wir zu Hause sind. Wir kommen aus Neheim. Ich selbst komme auch aus Neheim, also aus dem Sauerland. Nicht ganz so weit weg von hier. Von daher war das schön, dass ich euch besuchen kann.
Ja, cool.
Und ganz herzlichen Dank schon mal an der Stelle
dafür. Ja, sehr schön, dass du hier bist. Und Neheim geht sogar noch von der Strecke, ne?
Es gibt Neheim so, geht super. Wir haben jetzt eine Autobahn dazwischen. Es ist ganz fantastisch.
Ja, und es gibt so Ecken, da kommt man ja nur über die Landstraße von hier aus hin.
Das ist das war super.
Ja.
Und von daher freue ich mich, dass ich hier sein kann und auf ein spannendes Gespräch.
Ja, ich würde auch sagen, wir fangen doch direkt mit Rottler an, oder? Also ich sag mal, das ist ja das Naheliegendste. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Sidefacts einfach auch zur Geschichte des Unternehmens geben. Was macht ihr eigentlich? Wo kommt ihr her? Und es ist ja schon dritte Generation.
So ist es.
Das heißt, da steckt schon ganz schön viel Geschichte drin. Die werden wir bestimmt hier nicht ganz aufbereiten können, aber uns mal so einen kleinen, vielleicht mal so einen kleinen Ritt durch die Zeit. Was ist da eigentlich? Was macht ihr da eigentlich?
Das mache ich gerne. Also ich mache es kurz und hoffe auch, dass ich es kurz schaffe. Auch wenn es sind jetzt 76 Jahre.
Ja.
Also tatsächlich hatten wir 77 Jahre, Entschuldigung. Wir hatten vorletztes Jahr in Corona unser Jubiläum mit 75 Jahren. Also tatsächlich schon ein geschichtsreiches Unternehmen. Ich habe die dankende Aufgabe angenommen, das in der dritten Generation zu führen. Bin selbst Optikermeister. Das heißt, ich habe das klassisch sozusagen gemacht, nach der 10. Klasse in Ausbildung Meister. Und anschließend habe ich mich halt sehr breit orientiert, was Betriebswirtschaft und Co. angeht. Und hatte immer das Glück, dass ich als Unternehmer ausgebildet worden bin, von meinem Vater primär. Und ja, wir machen Brillen und Hörgeräte. Und das jetzt mittlerweile an knapp 120 Standorten, überwiegend in NRW und ein bisschen Südniedersachsen. Und unsere Philosophie ist, Rottler macht glücklich auch dich. Und wenn wir das erreichen bei unseren Gästen, dann sind wir auch happy.
Cool, also das heißt dritte Generation, der Vater, also dein Opa ist theoretisch der Gründer, ist das richtig?
Richtig, mein Opa ist der Gründer, den habe ich leider nicht kennengelernt, der ist früh verstorben, mein Vater hat es dann sehr früh übernommen, das Unternehmen, und hat es dann ja auch weiterentwickelt, und ich bin dann vor gut 20 Jahren eingestiegen und habe dann, seitdem haben wir eine relativ starke Expansion, vor allen Dingen auch in den letzten 10 Jahren, ich glaube, als ich angefangen hatten wir so, weiß ich gar nicht, 13, 14 Standorte. Das heißt, das ist eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das sehr deutlich entwickelt und damit natürlich auch neue Herausforderungen, die auf einen zugekommen sind. Und aber es macht Spaß und das ist das Wichtigste. Und ich glaube daran, dass in einem Familienunternehmen eben auch andere Werte zählen als vielleicht bei irgendeinem Private Equity oder Investmentfonds.
Wahrscheinlich. Aber da kommen wir gleich.
Was einen dann immer wieder auszeichnet.
Ja, das ist so. Ich glaube, es ist halt einfach, für viele würden sagen, dass Tradition ja auch so eine gewisse, wie soll man das nennen, vielleicht so ein traditionelles Familienunternehmen heißt immer was Konservatives, ist ja bei den meisten so erstmal im Kopf. Aber ich glaube auch gerade, dass so ein bisschen was Konservatives auch mit dabei ist, sorgt ja auch für eine gewisse Beständigkeit, ne? Also, ja. Weil ihr seid ja jetzt nicht, also wenn ich jetzt nach Rottler suche, es ist ja jetzt nicht so dieses High-End-Fancy-Ding, was auf mich einschlägt, aber es ist ja es ist mir schon sehr klar, da, das ist ein geschichtsträchtiges und ein sehr geradliniges Unternehmen im ersten Gefühl, oder? Wie würdest du euch so beschreiben?
Also ich glaube, wir sind, ich würde uns mal als modernes Familienunternehmen bezeichnen, das ist zumindest immer auch unser Anspruch, und natürlich haben wir eine sehr breite Zielgruppe, also wenn ich jetzt sage,
nicht nur Opas und Omas brauchen Brillen, ne?
Ja, genau. Ja. Also, aber natürlich ist es auch eine Zielgruppe. Ja. Gerade mit Hörgeräten hat man ja eine etwas ältere Zielgruppe, was wahrscheinlich eher zu einem Traditionsunternehmen passt. Mhm. Aber genauso haben wir in Düsseldorf auch ein Geschäft, oder was dann auch eine andere Zielgruppe definiert, als vielleicht in Schmallenberg oder in Brilon.
Ja.
Da passen wir uns dann dementsprechend auch ein Stück weit an. Und ich glaube schon, dass, und das können wir auch im Sauerland hier, Tradition und coole Sachen miteinander verbinden, siehe Sauerland Valley, dass man da auf die Zukunft sich einstellt und da auch aufbauen kann.
Cool. Also, um da vielleicht nochmal dran anzuknüpfen, jetzt haben wir ja so ein paar Filialen hier mal so genannt in der Umgebung, ne, Schmallenberg und so und auch Düsseldorf. Wie viele sind es? Über 100? 100 mittlerweile Filialen, die ihr habt?
Aktuell knapp 120.
Knapp 120, also das ist ja schon mal eine Menge Holz. Und wir haben ja schon mal ganz kurz miteinander gesprochen vorhin. Wir hatten ja die Zeit auch mal genutzt. Wir sind ja jetzt in so einer Zeit, wo auch einfach viele Unternehmen und auch Betriebe, die sich in den letzten 50, 60 Jahren aufgebaut haben oder vielleicht auch 30, 40 Jahren, jetzt an so einem Wendepunkt stehen. Ne? Ja. Also entweder ist es ein Nachfolgethema, jetzt sind wir natürlich auch in einer sehr speziellen Branche, das muss man ja auch sagen. Also Optiker ist ja heute nicht mehr so der Beruf, wo jeder sagt, ich will unbedingt Optiker werden. Das haben wir ja in vielen Berufen, weil viele ja auch gar nicht mehr wirklich präsent haben, was bedeutet das eigentlich, diesen Beruf zu haben. Für viele ist ja eigentlich nur nicht sichtbar, wie cool eigentlich so ein Beruf sein kann. Das ist ja ganz oft immer das Problem. Wie kommt das, dass ihr so viele Filialen habt? Also ist es ein Generationswechsel, der zum Großteil stattfindet? Oder wie kommt man jetzt dazu? Oder macht ihr die einfach auf?
Ja und nein. Also erstmal war es mal vor 15 Jahren eine sehr strategische Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir wollen weiter wachsen, um einfach auch perspektivisch und zukünftig eine vernünftige Marktberechtigung zu haben. Mhm. Und das ist uns erstmal gelungen. Und dann ist natürlich die Frage, wie macht man das und auf welchem Weg macht man das? Ich habe wahnsinnig viel Spaß an dieser Branche, weil es ist eigentlich ein mega cooles Produkt.
Ja.
Und es ist ja nicht mehr so, eine Brille ist cool. Eine Brille hat Sonnenbrillen, ist ein mega Fashion-Produkt. Es hat eigentlich auch einen totalen emotionalen Weg, und wir haben ein Produkt, was wirklich glücklich machen kann. Davon bin ich überzeugt, weil es ist anders, es hat einen Mehrwert, es hat eine Funktion, es ist nicht so wie ein Handy, aber es schafft dir vor allen Dingen Dinge. Also wenn du keine Brille auf hast, siehst du nicht nur anders aus, sondern du kannst vor allen Dingen auch nicht gut sehen.
Ja, also ich habe mich auch mittlerweile an meinen Brillenlook mehr gewöhnt als an meinen Look ohne Brille tatsächlich, weil sie halt ja auch immer auf
abnimmt. Und wenn man das dann länger hat, dann hat man auch wahrscheinlich nicht eine, sondern dann wechselt man was und hat eine andere und hat da auch Spaß dran, wie man eben an ein paar Sneakers Spaß hat oder an anderen Themen, nur dass die halt nicht so viel können wie eine Brille.
Richtig.
Oder ein Hörgerät.
Ja, ja.
Und ja, deswegen ist erstmal die Branche cool. Warum wir wachsen, ist schlussendlich, weil ja wir schon auch einen Generationswechsel innerhalb der Branche haben. Das heißt, wir haben natürlich Filialisten, wie es in allen Branchen gibt, wie, nennen jetzt mal einen Fiemann oder einen Apollo, oder die halt da sehr marktführend sind von der Anzahl der Filialen. Aber es gibt auch immer noch, also von der Gesamtzahl ganz grob, sind wir 12.500 Optikgeschäfte in Deutschland, wovon ungefähr, ich sag mal, Pi mal Daumen 10.000 Inhaber geführt sind und Einzelunternehmen, die dann vielleicht 1, 2, 3 Standorte haben. Und davon gehen halt auch viele in Ruhestand oder in Rente und haben keine Nachfolge. Und tatsächlich gibt es wenige, die sich dann in diese Nachfolge begeben. Und da setzen wir dann an und haben tatsächlich häufig die Gelegenheit, die zu übernehmen und dann aus einem Optik Meier, Müller, Schulze dann Rottler werden zu lassen.
Rottler werden zu lassen, ja. Spannend, aber so, das heißt, wenn wir uns jetzt mal, jetzt bin ich ja kein Insider in der Brillenbranche und auch nicht in der Optikerbranche, mal die Hörgeräte zur Seite. Mhm. Wie sieht denn so ein Markt auch, was dann Arbeitnehmer angeht, aus? Weil jetzt sprichst du ja davon, ja, die haben keine Nachfolge. Okay, wie sieht das denn bei euch aus? Also habt ihr denn dann genug Menschen, um diese Geschäfte mit Mitarbeitern zu füllen? Oder ist das ein Thema, mit dem ihr euch auch beschäftigen müsst? Weil das ja auch, wie ich vorhin schon mal sagte, nicht so dieser, der Beruf schießt ja nicht jedem gleich in den Kopf. Wenn man, du hast eine Ausbildung, ist ja jetzt, wenn ich jetzt mal ans Sauerland denke, für viele vielleicht Optiker nicht die erste Wahl. Wie ist das für euch? Wie nimmst du diesen Markt wahr?
Ich gebe natürlich jeden Tag alles, möglichst viele dafür zu begeistern. Also wer Lust hat, Optiker oder Akustiker zu werden, soll sich melden.
Bei dir aber natürlich direkt. Auch bei mir.
Nein, aber natürlich ist Ausbildung ein Thema, aber das wird es nicht kompensieren. Das muss kompensieren, man ganz klar sagen. Wir haben eigentlich zwei Herausforderungen, oder drei. Grundsätzlich also positiv gesehen ist es ein Gesundheitshandwerk, das heißt ein Handwerksberuf, wo man eine Meisterpräsenz braucht. Das heißt, wir brauchen für jeden Standort Optik und Akustik, bieten wir beides an, mindestens zwei Meister, einen Optikmeister und einen Akustikmeister, um überhaupt präsent sein zu dürfen. Das ist das eine. Das andere, natürlich brauchen wir Leute, die es können, und wir brauchen aber vor allen Dingen Leute, die Lust drauf haben, andere Leute glücklich zu machen.
Ja.
Ich bin der festen Überzeugung, wenn man modeaffin ist, und also ich bin jetzt mal bei dem Produkt Brille, modeaffin ist, Bock darauf hat und sich damit identifizieren kann, dann werden wir die anderen Kompetenzen drumherum bauen. Also wir haben eine Akademie bei uns in Neheim, wo wir sowohl Quereinsteiger über einige Wochen schulen, das machen wir mit der IHK zusammen in Südwestfalen, also in Arnsberg, und bilden natürlich viel aus, aber das ist auch ein Grund, warum wir gerne Geschäfte übernehmen und die Nachfolge werden, weil man natürlich schon mal eine Grundsubstanz an neuen Kolleginnen und Kollegen hat.
Ja, du hast eine Basis, hast Leute, die kennen den Standort, du hast natürlich gleich ein bisschen Insights und kannst im Idealfall da direkt starten, ne?
Genau.
Das ist halt auch so.
Und häufig ist es auch ein echtes People-Business. Also wenn ich mal einen guten Gesprächspartner gefunden habe, wo ich Spaß dran habe, wo ich Spaß habe, eine Brille zu kaufen, wo ich Kinder gut sehen kann, wo ich ein gutes Feedback kriege und ich mich wohlfühle, dann ist man auch schnell dabei, dass man zu diesem Berater gerne wieder möchte.
Absolut, du hast natürlich ich glaube, das Stammkunden-Business ist ein sehr starkes Geschäft bei euch, ne? Also, weil wenn man einmal erfolgreich eine Brille verkauft hat, dann kommt der Kunde höchstwahrscheinlich auch wieder zurück, ne?
Ja, also es gibt solche und solche, aber natürlich arbeiten wir daran, dass die sich bei uns wohlfühlen.
Also, dann haben wir die Brille, die ist das Style-Objekt, sagen wir es mal so. Heute ist es ja nicht mehr nur einfach irgendwie rahmenlos und Hauptsache man sieht was, sondern es ist ja, im Idealfall hat man mehr Rahmen oder weniger, was man gerne mag, was zum Outfit passt. Das Hörgerät ist ja ein bisschen was anderes. Das soll man ja im Idealfall nicht sehen, oder?
Das soll man nicht sehen, aber es ist technisch total genial. Mhm. Man muss sagen, dass die Technik dieser Geräte eigentlich viel weiter ist als der Durchschnitt der Anwender. Mhm. Das heißt, wir haben häufig ja ältere Personengruppen, die sich damit auseinandersetzen.
Klar, Hörleistung lässt nach. Irgendwann.
Aber die können halt alles. Die können telefonieren, die koppeln sich mit deinem Telefon, mit deinem Fernseher, die koppeln sich auf dem Bahnhof mit der Sprechanlage. Du gehst durchs Museum und hast die auditive Begleitung automatisch mit drin. Also es ist eigentlich total cool.
Ja, voll. Ich habe auch schon gesehen, du kannst ja auf dem Smartphone theoretisch auch einen Equalizer nutzen. Genau. Du kannst ja Konzerte dir runterschrauben in der Lautstärke. Also im Endeffekt hast du ja tausend, du bist ja ein Cyborg im Endeffekt schon, wenn du es drin hast. Ne?
Die Industrie geht da ja noch viel, viel weiter. Also ich sag mal, das, was heute eine Smartwatch macht und aufzeichnet, wie ist deine Herzfrequenz und Co., das können die Hörgeräte auch alles. Also logischerweise.
Klar,
und das ist halt im Ohr. Hat man da dementsprechend auch einen medizinischen Ansatz, der da mit drin steht. Und es ist einfach so essentiell, dass man gut hört. Man hat das immer nicht so richtig auf dem Schirm, weil viele möchten es ja nicht, so wie du sagst. Es ist immer noch irgendwie.
Genau, sie wollen es versteckt haben,
nicht zu sehen haben. Aber es gibt halt auch eine Menge an Studien, die zum Beispiel aussagen, wo die Demenz maximal gefördert wird, wenn sie nicht gut hören. Oder?
Klar.
Und dieser ganze gesellschaftliche Einblick. Bindung, die eben damit stattfindet, wenn man nicht alles mitkriegt in einem Gespräch oder da nicht so richtig präsent ist. Das ist natürlich auch ein tatsächlicher Mehrwert, den dieses Produkt bietet, wenn man sich denn dann dahin entscheidet, dass man es annimmt.
Wie ist dann so ein Hörgerätegeschäft? Ist es ein Krankenkassenthema oder ist es beim Hören, ja, ne, schon,
also
oder?
Es ist in Deutschland immer noch ein großer Teil von der Krankenkasse, der damit übernommen wird, bis auch zu 100%, je nachdem, was man eben
möchte und welche
Versorgung man braucht. Und ansonsten ist es halt ähnlich wie hier ein sehr akustisch wirksamer Raum, wo man Hörteste macht, wo man das ganze Hören auch erlebbar und visuell und auditiv mit begleitet und dann unterschiedliche Tests macht, die Geräte mal mit nach Hause nimmt, das in der normalen Umgebung macht, wird dann und auch, ich sag mal, üblicherweise trifft man sich mal persönlich.
Ja.
Wir haben aber auch eigentlich in jeder Anpassung Videokonferenzen mit den Anpassern, um die Geräte einfach anzupassen in dem Umfeld, wo sie gerade das Problem haben. Also wenn ich jetzt...
Also du könntest, nehmen wir mal an, ich habe jetzt schlechte Ohren.
Ja.
Ja, und ich arbeite in einem Umfeld, in einem Betrieb, der irgendwie produziert.
Mhm.
Wäre das ein Fall, wo man mal sagen kann, hey, da wäre es mal sinnvoll, gemeinsam einen Call zu machen, um einfach mal zu sehen, in was für einem Umfeld bewegst du dich und wie ist es so die Situation? Oder?
Ja, es ist eher der Anpassprozess selbst. Mhm. Also wenn du sagst, okay, du weißt schon, dass du schlecht hörst, dann kommst du mal einmal zu uns, dann machen wir mal, geben wir dir mal ein paar Hörgeräte, nimmst sie mal mit und dann stellt man die ein sozusagen. Mhm. Und diese Hörgeräte lernen und haben unterschiedliche Programme, die du dann eben auch mit deinem Smartphone oder so mit begleiten kannst. Ja. Also ich sag jetzt mal, wenn du auf einem Konzert bist, hast du andere Anforderungen, als wenn du jetzt vielleicht
im Restaurant sitzt.
Ja. Mhm. Und die Geräte erkennen die Situation und passen sich automatisch an, aber die müssen halt ein bisschen lernen. Mhm. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du sagst, ist nicht gut, könnten wir uns jetzt per Video aufschalten oder auch telefonisch aufschalten.
Du kannst direkt im Endeffekt
sagen, Mensch, genau, wir passen die Geräte quasi mit dir gemeinsam in deinem Umfeld an.
Das ist natürlich cool.
Und das ist technisch natürlich schon echt cool. Mhm. Und dadurch werden die Akzeptanz auch echt hoch.
Das ist halt ja auch dieser innovative Ansatz im Endeffekt. Ihr verkauft ja eigentlich auch nur innovative Produkte. Also wenn man es ja so will, eine Brille ist ja etwas, die hat sich ja in der Entwicklung, hat die ja nie gestoppt. Also das Modell Brille hat ja immer wieder neue Entwicklungsstufen, auch wahrscheinlich was Gläser angeht, was Materialien angeht. Smart Glass wird wahrscheinlich ein Thema werden, auch bei euch früher oder später. Kontaktlinsen habe ich gesehen, gibt es ja auch mittlerweile, die können Zucker messen schon, also dein Zuckerspiegel. Und es gibt ja da allen möglichen, also im Endeffekt seid ihr ja am nächsten am menschlichen Körper dran, was einfach zu verwendende Objekte angeht, oder? So, die mit dem Körper interagieren könnten.
Ja, also ich bin erstmal davon überzeugt, dass es, also so wie du sagst, ist es. Eine Brille ist für mich eher auch ein Lifestyle-Produkt geworden. Da ist jetzt nicht so die technische Innovation drin. Es hat, die Physik ist noch irgendwie am Ende. Das Thema Smart Glasses und Co. ist ja immer noch in den Anfangsschuhen. Ja, basteln zwar alle schon seit 10 Jahren dran rum, aber...
Vielleicht hast du ja schon eine Brille auf mit mehr Informationen und kannst so Text haben, who knows.
Ja, auf jeden Fall die Google Glasses und diese Ray-Ban von Facebook Glasses und Co. Schon auf und die wird es jetzt auch dann bald geben.
Cool. Also kann man bei Rottler dann bald auch mal
das tatsächlich Smart-Glas. Ist das so. Ich bin gespannt, ob wir sie dieses Jahr noch kriegen, aber... ist dann so.
Spannend.
Und ist natürlich ein neues Feld, ist cool.
Ja.
Und bin mal gespannt, wo die Reise dahin geht. Und ich glaube, da was Zeiss und Apple gemeinsam auf die Beine stellen, das war jetzt auch der erste Aufschlag, der da kommen wird.
Richtig.
Und da wird noch viel passieren.
Steht noch ein großer Preistag dran, aber
das
entwickelt sich dann.
First Mover.
Ja, First Mover. spannend. Und vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf das Thema Unternehmen ein. Wie seid ihr denn aufgestellt als Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Und was zeichnet euch so ein bisschen aus im Gegensatz zu den anderen Betrieben, die sich im gleichen Feld bewegen?
Ja, gerne. Also wir sind, ich sagte es gerade, knapp 120 Standorte, insgesamt etwas über 800 Mitarbeiter.
Mhm.
Kommen aus Arnsberg-Neheim, da haben wir auch unsere Zentrale, unsere Verwaltung, wo ich auch primär sitze, mit knapp 60 anderen Kollegen. Das heißt, wir haben da unsere Verwaltungsstrukturen mit Marketing, IT-Abteilung und Personalabteilung, was man eben so braucht. Und der Hauptfokus ist natürlich in den Filialen selbst. Da haben wir dann Optiker, Akustiker und Lust, ich sag jetzt mal, Modeberater, die Bock drauf haben und Aushilfen, die Backoffice mitgestalten und ähnliches, um das Ganze zu machen. Und ja, das sind erstmal so die groben Zahlen, nenne ich es jetzt mal. Was war die zweite Frage? Die habe ich vergessen.
Was zeichnet euch aus im Gegensatz zu den anderen? Also wo unterscheidet ihr euch?
Also erstmal glaube ich tatsächlich daran, dass man als Familienunternehmen anders agiert als ein Konzern oder ein Private Equity. Das merken wir zumindest im Moment, was das Thema Mitarbeitergewinnung angeht. Da haben wir Aufgaben wie alle anderen auch, aber ich glaube weniger Aufgaben als der Markt, weil wir haben, also dieses Versprechen, Rottler macht glücklich auch dich, gilt halt nicht nur den Gästen gegenüber, sondern meine persönliche Überzeugung ist, wenn du als Kollege bei uns nicht glücklich bist, dann bist du gar nicht in der Lage, irgendwen anders glücklich zu machen.
Richtig.
So, das heißt, wir haben erstmal die Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, wo man happy ist, wo man sich wohlfühlt, wo es Bock macht, und dann können wir darüber reden, wie ich andere Menschen glücklich mache. Mhm. Und das ist erstmal ja meine Aufgabe, dieses Umfeld zu bauen, und ich glaube, da sind wir ganz gut drin, ohne uns da jetzt zu sehr zu loben, aber bist gerne mal eingeladen, dann kannst du mal zu uns
natürlich
kommen,
also ich komme auf jeden Fall vorbei. Jetzt warst du hier, dann komme ich natürlich auch gern zu euch.
Um dir da einen Überblick zu machen. Und im Wettbewerb und im Markt ist es so, dass wir erstmal, haben wir ja zwei große Bereiche oder drei. Einmal den sehr traditionellen Optikbereich, der eben als Einzelunternehmen oder als Einzelaugenoptiker einen Standort hat, der so ein bisschen die alle Bereiche irgendwie abdeckt, und dann ein filialisiertes Konzept und vielleicht auch ein Ace and Tate oder ein View oder ein Mr. Specs, was ein bisschen jünger von der Ausrichtung ist. Wir haben erstmal die glückliche Situation, dass wir ein sehr breites Spektrum haben an Styles. Das heißt, wir können uns sehr genau drauf einstellen und können eben in Düsseldorf dann die Chanel, die Gucci und die Prada auf den Tisch legen und vielleicht in Brilon den Markt anders clustern, was unser Warensortiment angeht, was viele andere jetzt nicht können. Also habe ich eine Zielgruppe, wie jetzt ein View oder ein Ace and Tate, oder ich will jetzt gar nicht die ganzen anderen Namen hier den Fokus richten, die werden sich vielleicht eher auf eine Studentenstadt stürzen, als auf ein Schmalberg.
Ja, also, genau. Ja, klar, logisch. Es wird wahrscheinlich da schwieriger für die.
So, dass wir erstmal die Möglichkeit haben, unser Produktsortiment darauf auszurichten, wo wir gerade sind.
Ihr könnt richtig selektieren, ihr könnt richtig auswählen, ihr könnt die richtigen Menschen ansprechen. Und in Zukunft habt ihr einen Style-Scanner, wenn einer reinkommt, da weiß man schon direkt, hey, da haben wir hier die Brillen, die passen gut zu dir.
So soll es sein. Im besten Fall ist das so.
Ja.
Und und ansonsten bin ich schon davon überzeugt, dass der stationäre Handel ist ja auch noch mal was anderes zu online.
Ja.
Also wir bewegen uns zu 95-98% im stationären Handel.
Habt ihr überhaupt einen Online-Handel?
Wir haben den Online-Handel sehr minimalistisch und nutzen diese ganzen Online-Plattformen, sei es Insta, Facebook, TikTok und Co., eigentlich eher als Brand-Ebene und sozusagen als Zubringer für den stationären Handel. Weil so, ich sage immer, solange das iPhone keinen Sehtest machen kann, ist der Break da.
Das ist
und
so.
Man kriegt die Conversion online eigentlich nicht so richtig auf die Reihe.
Ich habe tatsächlich damals mal bei Mr. Specs, glaube ich, war das, da kamen die dann und haben die ganze Werbung gemacht für die 3D-Anpassung mit der Kamera und so. Das sah immer scheiße aus. Ne? Ja. Also das muss ich einfach mal sagen. Ich hatte nie das Gefühl, ich kann auf Basis dieser Information jetzt mich für die Brille entscheiden. Man hat vielleicht mal ein Gefühl, ob sie vielleicht zur Gesichtsform passt, aber dann war es das auch schon. Gut, da gab es ja dann die Option, du konntest dir dann 5 Brillen nach Hause bestellen und die anprobieren, aber klar. Das ist halt, ja.
Ich glaube, ich kenne es ja nur von mir persönlich. Online shoppen ist cool, wenn ich eine spezielle Nische brauche oder was brauche, aber ein Erlebniskauf ist es für mich schon lange nicht.
Ja, das ist so.
Und wenn ich Emotionen verkaufen will oder auch was erleben will, dann ist es für mich nach wie vor offline das, was Spaß macht, auch wenn es manchmal aufwendiger oder komplizierter ist. Aber da wir jetzt kein Daily Business-Konsumprodukt sind, was ich immer zwischendurch kaufe oder...
Oder irgendein Technikprodukt, wo man im Endeffekt nur anhand von Zahlen vergleicht.
Genau, es ist halt immer noch was Haptisches. Ich will es sehen, ich will es auch mal anfühlen, im Gesicht haben und dann sind wir da eben stationär primär unterwegs.
Was für mich ein großer Faktor ist, ich meine auch als Brillenträger, wenn ich zu einem Optiker gehe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist mir ganz oft die Meinung wichtig der Person. Weil was ist das Problem, wenn ich mir Brillen nach Hause bestelle immer? Ich frage ja nur alle in meinem Umfeld. Also maximal frage ich vielleicht meine Frau, vielleicht frage ich nochmal meinen Bruder oder so, weil die jetzt so gerade in der Nähe sind, weil du willst das ja auch wieder zurückschicken und dich entscheiden. Und das finde ich immer cool, weil du bekommst eine Meinung auch mal von jemandem, der dir jetzt, sag ich mal, der nicht die eine Brille gewohnt ist.
Ja.
Sondern eine Person, die auch mal sagt, hey, das sieht doch auch gar nicht schlecht aus und man kommt mal in so einen anderen Kauf, so ein anderes Kaufgefühl, ne? Also das finde ich schon, ich persönlich gut.
Ja, und ich sag mal, wenn du einen guten Gesprächspartner hast, dann hast du ja auch einen, der schon viele Brillen gesehen hat.
Richtig.
Und der einfach auch einen ganz anderen Blick auf dich hat.
Richtig.
Und mir ist immer wichtig, am Ende des Tages muss dir die Brille gefallen und du musst Spaß haben. Mhm. Und mit einem guten Gefühl daraus gehen und Lust darauf haben, dich im Grunde jetzt eine Woche drauf freuen, bis sie denn dann fertig ist.
Ja.
Und dann.
Und alles ist drin, Blaulichtfilter ist drin, entspiegelt, perfekt, ja. Ja, das ist so.
Und dann morgens ins Büro gehen und die anderen sagen, geil siehst du aus.
Ja, geil siehst du, geile Brille. Oder teilweise ist es auch manchmal gut, wenn es gar nicht auffällt. Das gibt's auch.
Gibt's auch.
Ja, also rutschen wir mal so ein bisschen ab, kommen wir mal so ein bisschen zu dir.
Ja.
Also fangen wir mal mit einer Mischung an. Also zum einen, was bedeutet es eigentlich, im Sauerland ein Unternehmen zu haben? Also ist es was Besonderes für dich? Du kennst es nicht anders vielleicht? Ist es oder... Was bedeutet das für dich, hier überhaupt ein Unternehmen führen zu können im Sauerland? Weil es ist ja schon eine speziellere Gegend, ne? Also
du sagst es, ich kenne es tatsächlich ja nicht anders. Das heißt, ich bin eigentlich schon immer Unternehmer und habe da auch Spaß dran und könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Habe natürlich jetzt das Glück, dass ich in einer tollen Branche bin. Mhm. Habe das Glück, dass ich in ein Unternehmen kommen konnte und da reingeboren wurde. Habe das Glück, dass meine Eltern mir das Vertrauen geschenkt haben und es mir übergeben haben. Mhm. Und von daher waren natürlich auch viele Bausteine dabei, die gepasst haben.
Ja.
Und salopp gesagt, habe ich nur was draus gemacht.
Ja.
Cool. Und habe aber, Sauerland ist schön. Und ist cool und wir können auch viel. Also ich habe das Sauerland immer so kennengelernt, dass vor allen Dingen die Leute vieles machen und nicht viel reden.
Ja, das ist
und
so. Das ist, deswegen hört das man auch manchmal gar nicht so viel davon, weil die alle so viel machen. Hört man manchmal nicht so viel die Geschichten. Ne? Das ist halt
Das ist der Kernunterschied, glaube ich. Und das können wir ganz gut. Also ich persönlich für mich... hatte das Glück, dass ich mal ein kleines Startup machen konnte seinerzeit in meinen jüngeren Jahren. Das hieß Meine Linse, gibt es immer noch, wo wir Kontaktlinsen mit zwei Freunden gemeinsam verkauft haben, wo wir heute noch auch noch mit dran beteiligt sind, aber primär es übergeben haben an eine Einkaufsgemeinschaft. Und man kann hier unglaublich viele spannende Unternehmen sehen, besuchen, begleiten und ich bin davon überzeugt, dass wir total viel Innovation haben und es nur keinem erzählen.
Das ist so. Und ich glaube auch, die Hemmschwelle hier mal in Unternehmen zu gehen, ist eigentlich viel geringer. Also, ne, man hat ja so immer so, in den Städten ist es immer so, da steht da so ein Ding, so ein Riesenklotz und dann traust du dich eigentlich ja schon gar nicht mal zu klingeln und zu fragen, wie es ist, weil du landest ja eh nirgends drin.
Ja, ja.
Ich glaube, Sauerland ist so hands-on. Du kommst irgendwo hin und wenn du dir das angucken willst, stehen die Türen offen. Also so ist immer ein bisschen mein Gefühl hier. Man braucht keine Berührungsängste haben.
Also wenn man will, glaube ich, kriegt man sehr, sehr viel an Input und Austausch.
Ja.
Und hat auch sehr, sehr schnell ein großes Netzwerk, wenn man es denn möchte. Mhm. Und wenn nicht, dann hat man seine Ruhe.
Ja, also, ja, das ist so. Das ist so. Ja, es gibt ja auch so die Sauerländer, die sieht man nie, vielleicht mal am Schützenfest oder so. aber lebst du selber auch in Neheim?
Ja, genau. Ich lebe selber in Neheim, bin 37 Jahre, glücklich verheiratet mit einer Frau. Da habe ich drei Kinder. Mhm. Die sind 11, 7 und 2. Drei Jungs, von daher habe ich...
Gibt's genug zu tun.
Ja. Also Nebenunternehmertum ist Familien und waren gerade ein paar Wochen mit dem Wohnwagen unterwegs und hatten viel Spaß in den Bergen.
Cool, also. Sehr schön. Und natürlich für die ist es wichtig, dass die auch später in ein gutes Familienunternehmen kommen, was auch weiterhin zukunftsorientiert ist. Ne?
Wenn sie Lust drauf haben.
Ja, wenn sie Lust drauf haben. Who knows, sind ja drei.
Genau.
Obwohl wir sind auch drei Jungs und keiner ist Apotheker geworden. also kann es auch gehen. Aber wir sind ja trotzdem nicht so ganz aus der Branche raus. Aber spannend. Und wenn du jetzt mal das Sauerland mal so ein bisschen von außen betrachtest, gibt es so Punkte, wo du sagst, hey, das würde ich mir hier im Sauerland noch wünschen, das wäre cool, wenn wir da ein bisschen mehr gemeinsam dran arbeiten können?
Ja, ich glaube, das gibt es in jeder Region, dass man Dinge hat, natürlich, die man anders hat.
Ja.
Ich glaube aber, dass das Sauerland eigentlich auf einem echt guten Weg ist. Oder ich meine, wir sind jetzt hier im Winterberg.
Ja.
Wenn man sich anguckt, was hier auf die Beine gestellt wurde in den letzten 10 Jahren, auch was diese ganze Mountainbike-Szene angeht und diese ganzen Trails und wie sich das entwickelt hat, ist es ja total cool. Das ist jetzt nicht Unternehmertum im normalen Sinne, das aber ist es halt ist natürlich
dieser
Lifestyle
Tourismus
und
auch.
Tourismus, ne? Der hier aufgebaut wurde. Und das ist natürlich Sauerland, wird ja schnell
mit Winterberg
und
Tourismus,
Holland verbunden,
genau.
Sag ich mal ganz platt.
Ja.
Aber im Kern ist das Sauerland ja sehr, sehr groß und ist ja auch total wirtschaftlich stark.
Ja. Zweitstärkste oder drittstärkste Wirtschaftsregion in Deutschland, glaube ich sogar.
Da will ich mich jetzt nicht festlegen.
Tatsächlich, also ich habe letztens noch gelesen, also es sind ja halt auch hier super viele Hidden Champions, ne? Das sind ja Unternehmen, die irgendwie, ohne die würde es manche Autos nicht geben, so ungefähr.
Genau. Und wir sind halt manchmal ein bisschen leise. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, dass wir das einfach mehr in den Fokus rücken. Und daran müssen wir arbeiten, dass die ganze Welt weiß, dass wo das Sauerland liegt und was da Cooles herkommt. Und
dass man hier nicht nur zum Skifahren hinkommen kann, sondern hier kann man auch Geschäfte machen,
Ja, genau. Und ich erlebe das selber, zumindest in meinem Umfeld sind viele, die halt nach dem Abi, nach dem Studium einmal weggegangen sind und doch auch viele wiederkommen, weil spätestens wenn du Familie hast und aus dem Sauerland kommst,
dann denkst du auch erstmal drüber nach, was war denn hier eigentlich so schön?
Genau.
Dann fällt einem immer erstmal ein, was man eigentlich hinter sich gelassen hat, das ist so.
Also. Und wir sind in Neheim, also für mich ist jetzt Neheim nach Winterberg, dauert fast genauso lange, als wenn ich von Neheim nach Düsseldorf fahren.
Ja, genau, irgendwie im Pott oder
ist
so.
Nicht, viel
bist
weiter
du,
weg.
Wie lange bist du unterwegs? 40 Minuten ungefähr, ne, bis hier? Oder?
Genau, 40 Minuten. Hm. Aber wenn ich jetzt nach Dortmund fahre, fahre ich auch für 30, 40 Minuten.
Ja, das ist ja auch
immer
nur so.
Wenn ich von Hamburg in die eine Ecke in die andere fahre, fahre ich wahrscheinlich eine Stunde.
Richtig, also, das ist immer so dieser Trugschluss. Und das war ja auch bei mir damals irgendwie, die Entfernungen sind, das ist immer nur relativ.
Ja,
also hier ist man, hier denkt man ja trotzdem, oh, hier muss ich bis Neheim fahren. Ich habe aber in Wiesbaden im Auto gehockt und wollte nach Frankfurt fahren und war 2 Stunden später immer noch nicht da. Wenn die Autobahn leer gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich 15 Minuten gewesen, so, ne? Aber ja, so ist es.
Also was ich mir wünschen würde für unsere Region wäre, weiter viel Mut oder mehr Mut für junge, verrückte Konzepte, um einfach mehr Leben hier reinzubringen. Und
cool.
Wir haben viel Leben, müssen es viel mehr erzählen und dafür braucht es einfach junge Unternehmer, die Bock haben, Dinge zu machen und auszuprobieren und nicht müde werden, Dinge am Leben zu halten und zu entwickeln.
Ich hatte wir haben heute noch einen Podcast aufgenommen und es war auch ein extrem junger Gründer, hat mit 15 gegründet.
Cool.
Und das finde ich halt auch, muss nicht jeder machen und das ist auch nicht für jeden was. Das muss man natürlich auch dazu sagen, 15 ist man ja auch noch Kind, und man hat ja auch noch andere, es gibt ja noch andere tolle Dinge im Leben, aber ich finde es gut, wenn man es schafft, da so seinen eigenen Weg zu finden und wenn man das dann auch durchzieht und vor allem, wenn man sich das hier traut, ist es schon, das ist schon auch.
Aber warum nicht? Also ich meine, wenn wir ehrlich sind, nicht zuletzt auch durch Corona und Remote, ist es total egal.
Ja.
Die Leute in den großen Städten suchen sich Arbeitnehmer, wo sie mit dem Wohnmobil irgendwo hinfahren können,
richtig,
um ihren Job zu machen. Also wo ich glaube, der Ort an sich ist erstmal völlig irrelevant.
Das wird auch, glaube ich, noch viel mehr auf uns zukommen. Also ich glaube, dieses gesamte Thema, wo lebe ich eigentlich und wie arbeite ich? Das wird für viele Menschen eine Frage sein, die wird sie beschäftigen, weil wenn ich jetzt, wenn ich irgendwo angestellt bin und arbeite und ich überlege, dass ich die Hälfte meines Gehalts teilweise für eine Miete raushaue, damit ich irgendwie halbwegs schön, zumindest an einem Park in der Stadt wohne, ist das eigentlich schon ganz schön bitter.
Ja.
Und das ist natürlich ein Faktor, den einen auch dazu bewegen könnte, vielleicht mal in die ländliche Region zu gucken, weil da gibt es nämlich auch schöne Orte, wo man leben kann. Und dann hat man vielleicht sogar einen eigenen Garten ein Stückchen Wald oder so. Ne?
Ja. Von daher hat es viele Chancen, das Sauerland.
Ja, es hat viele Chancen. Was machst du denn sonst noch so? Also ja klar, Familie, Rottler, ist das alles? Oder gibt es noch so ein paar Projekte, wo du sonst noch was machst? Du wirkst jetzt nicht so, als wärst du der, dem langweilig ist.
Die Langeweile hatte ich Gott sei Dank die letzten 20 Jahre nie. Also, natürlich ist Unternehmen schon ein großer Baustein, der zeitlich mich ausfüllt. Mhm. Familie ist auch ein großer Baustein, der Spaß macht und einen ausfüllt, die ein bisschen konträr sind. Natürlich hat man auch noch ein eigenes Leben, wo ich mich im Moment auf einen Marathon vorbereite. Und ansonsten freue ich mich immer, wenn ich mit vielen Unternehmern im Austausch bin oder werde auch nicht müde, mich mal vielleicht das ein oder andere Startup mitzubegleiten.
Also das heißt, du bist auch so ein bisschen, bist so eine Art Business Angel, machst du sowas in die Richtung oder was kann man sich
vorstellen? So würde ich das jetzt nicht im großen Stil nennen, aber es sind halt, wie das im Sauerland so ist, häufig sitzt man zusammen, hat eine Idee und dann macht man es eben im Sauerland.
Ja.
Und, jüngst darf ich ein bisschen spoilern, ist die Sauerland-Box in Neheim als kleines Self-Storage an den Markt gegangen. Das ist für Neheim was Neues, in der großen, weiten Welt und in den Städten natürlich nicht. Aber für Neheim ist es ein cooles, spannendes Konzept.
Kann man es schon besuchen?
Seit letzter Woche.
Ey, erzähl ein bisschen was darüber. Du willst ja mal ein bisschen.
Eigentlich müsstest du die Nina Kringel einladen. Das ist diejenige, die dort Geschäftsführerin ist und das auch hauptsächlich macht. Und dort,
super, Frauen können wir immer gebrauchen. Also auch das natürlich nach draußen für alle, die super Macherinnen aus dem Sauerland kennen. Ich bin immer froh darüber, da Kontakte zu haben. Ja, aber du kannst ja vielleicht schon mal ein bisschen spoilern, was es ist. Und dann können wir den Snippet benutzen, um sie einzuladen.
Ja, gerne. Also Sauerland Box ist aus der Idee heraus entstanden, dass alle nicht wissen, wohin mit ihren Prütteln, die sie zu Hause haben, wo sie vielleicht ihre Gartenmöbel einlagern oder keinen Keller haben oder vielleicht nicht den Platz haben, den sie gerade brauchen oder als Unternehmen nicht wissen, wohin mit ihren Akten oder ähnliches, aber keine Lagerhalle mieten wollen oder auch einfach einen Umzug haben und die mal für einen Monat zwischendurch trocken lagern.
Ja.
Und die liebe Nina hatte eine große Halle und suchte eine Verwendung mit dafür und daraus ist die Idee geboren.
Cool.
Tatsächlich im Garten, so wie sich das gehört im Sauerland, eine kleine Geschäftsidee geboren und das nennt sich Sauerlandbox, ist in Neheim und man kann da monatlich zwischen, ich sag jetzt mal, 1 Quadratmeter und 8 Quadratmeter buchen und kann sie am nächsten Monat auch wieder zurückgeben.
Ach ja, cool. Also das heißt, es ist eine Art offenes Konzept. Ich sage, ich brauche 4 Quadratmeter, dann ist das für dich sozusagen abgegrenzt und dann kannst du da drauf machen, was du willst.
Einen Raum, also so richtige kleine Räume, eine Tür mit einem Vorhängeschloss, videoüberwacht und trocken und kannst du jederzeit rein und raus. Hast 24 Stunden, nicht ganz 24 Stunden, aber ich glaube ich will mich jetzt nicht festlegen.
Zu den wichtigen Zeiten.
6 bis 23 Uhr oder so. Also
kann man immer rein.
Kannst du da rein, kannst deine Sachen reinbringen, kannst du rausnehmen.
Spannend.
Ein outgesourceter Keller.
Cool, also da seid ihr beim Bierchen drauf gekommen, um es mal so zu sagen.
Genau.
Und hast du einfach gesagt, hey, ich habe Bock drauf, finde ich eine coole Idee, ich unterstütze dich damit. Und
jetzt haben wir sauerlandbox.de, kannst du buchen und besichtigen wir gerne, wenn du nach Neheim kommst.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich komm auf jeden Fall vorbei. Da auch natürlich an der Stelle mal ein Danke an Theresa, die uns ja auch zusammengebracht hat.
Danke, Theresa.
Ja. Wirklich, wirklich cool. Und schade, dass sie nicht hier ist heute. Wäre cool gewesen, wenn sie mitgekommen wäre. Dann hätte sie sich das auch mal so angucken können, wie wir das hier so machen. Umso schöner ist aber auch, dass du da bist. Und ich habe natürlich noch eine familiäre Frage. Weil jetzt reden wir von Familienbusiness. Kenne ich ja auch.
Mhm. Ne?
Ich habe ja auch ein Unternehmen, da sind meine Brüder beide beteiligt dran.
Ja.
Und mein Vater. Du arbeitest eng mit deinem Vater zusammen. Hast ja noch Geschwister.
Zwei.
Das darf ich ja spoilern. Die sind aber nicht im Optikergeschäft, oder?
Genau.
Ja, aber dein Vater.
So ist es.
Und ihr beide arbeitet zusammen. Wie ist euer Verhältnis? Also, weil das ist ja so die Frage, die stellen sich ja viele bei so, weil wenn die meisten kennen ja Familienunternehmen nur aus Filmen und da ist das ja immer, ne, wer weiß ja, wie die dargestellt sind. Ja. Wir kennen das ja jetzt aus Firsthand Live. Ja. So. Wie ist euer Verhältnis?
Wir haben echt eine große Familie und ein großes Familienunternehmen. Also auch meine Cousine ist mit im Unternehmen, die leitet die Akustik. Eine andere Cousine ist auch in einem Unternehmen, die ist in der Augenoptik zu Hause. Und meine Mutter ist selbst auch Optikerin und Akustikerin, also die war auch lange mit dabei. Cool. Und hat irgendwann nach dem, ich weiß es gar nicht, zweiten oder dritten Enkelkind gesagt,
jetzt
Oma sein ist auch super, ich möchte ein bisschen weniger machen. Ja. Und mein Vater ist nach wie vor mit im Unternehmen, hat aber mit 60 komplett alle Anteile übergeben und ist seitdem in die Beraterrolle gegangen. Und es macht mega viel Spaß. Ich verstehe mich blind mit ihm und es matcht perfekt. Kann ich nicht anders sagen. Und das ist jetzt kein Blabla, sondern es ist so. Er hat für mich auch ein sehr großer Mehrwert natürlich, hat sehr viel Erfahrung, hat ein unerschöpfbares Netzwerk an Kollegen in seinem Alter, die keine Nachfolger haben.
Cool.
Das war dementsprechend auch ein Stück weit ein Schlüssel der letzten Jahre, was die Expansion angeht.
Und wenn du jetzt mal so auf die zu Menschen sprechen würdest, die vielleicht auch in der Position sind, in der du mal warst, dass man gegebenenfalls auch in ein Familienunternehmen reinkommen würde, was wäre denn so ein Tipp? Gibt es für dich so einen Tipp, wo du sagst, hey, achtet da einfach drauf, dann funktioniert es einfach. Als Nachfolger, dann funktioniert es halt auch einfach gut, weil klar, manchmal ist das selbstverständlich, dann funktioniert alles, man hat ein tolles Verhältnis, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist was, da haben wir uns immer drauf verlassen können und das hat auch immer dafür gesorgt, dass wir einen gewissen Zusammenhalt haben und auch diese Meta machen konnten. Ne?
Also ich glaube, erstmal müssen beide dafür bereit sein und Lust drauf haben. Es nützt gar nicht, wenn eine Seite will und die andere aber nicht. Ich glaube, das ist erstmal eine wichtige Grundvoraussetzung. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man zuhören kann.
Ja.
Auch beide Seiten und einen gewissen Respekt hat. Und der Nachfolger Lust hat und Mut hat, Dinge zu verändern und die abgebende Generation auch bereit ist, Fehler zu akzeptieren und zu tolerieren. Und am Ende des Tages bin ich immer der Meinung, wenn ich es nicht ausprobiere, weiß ich nicht, was passiert wäre. Und der größte Fehler ist, irgendwas nicht zu tun.
Ja.
Und ich glaube, das ist, da muss man die Chemie finden, dass das matcht. Und ich bin der Meinung, jeder sollte den Mut haben, sowohl die abgebende Generation wie auch die nachkommt. Und dann ist es das beste Sprungbrett, was man haben kann. Weil es gibt eine Basis, auf die man aufbauen kann.
Ja.
Und von Neugründen ist auch spannend, hat was. Startup-Feeling ist aber auch...
Aber auch Startup-Feeling ist irgendwann mal vorbei.
Also
außer du machst wieder ein Startup. Ja? Also das ist tatsächlich so. Also ich glaube auch, dass dieses Startup-Thema ganz oft so, es ist natürlich cool, weil es hat immer so einen Punk-Effekt dabei. Ja, du machst was und dann willst du anders sein. Und aber es ist halt trotzdem am Ende auch ein Geschäft. So, und am Ende musst du irgendwann auch mal an den Punkt kommen, dass du sagst, muss ja jetzt auch laufen, ist ja alles nicht nur Party und Spaß. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen das, was man ja so sieht, wie viele Startups existieren nach 2-3 Jahren einfach gar nicht. Die sind einfach weg, weil es am Ende gar nicht ums Geschäft ging. Es ging vielleicht mehr um das Gefühl des Startups. Ne? Das ist halt ganz oft so. Und das finde ich auch hier im Sauerland, und das muss ich auch sagen, ist auch was ich erst später schätzen gelernt habe, weil ich es auch erst später verstanden habe, was es dann doch bedeutet, über mehrere Generationen solche Unternehmen zu führen und aufzubauen. Ne?
Ja, es hat schon auch einen Mehrwert, der nicht in Euros zu beziffern ist, sondern einen inhaltlichen Wert und auch eine Verantwortung, die man damit trägt und übernimmt und die auch Spaß macht. Und schlussendlich freue mich auf jeden Fall, dass ich die Chance hatte und dass es geklappt hat und dass es Spaß macht.
Ja. Wie ist das denn für dich was würdest du so dem Mittelstand mal so gerne mitgeben wollen in Deutschland? Gibt es was, wo du sagst, hey, da würde ich mich freuen, wenn ihr da alle mal so ein bisschen mehr drauf achtet? Oder gibt es irgendwie ein Thema, wo du sagst, Ich meine, mit 100 Filialen seid ihr schon sehr erfolgreich. Was muss man denn tun, um überhaupt in Zukunft existent zu bleiben? Ja, Kultur im Unternehmen, das haben wir vorhin schon gehabt. Mitarbeiter, Wohlfühlfaktor ist der eine Punkt. Aber wenn wir gerade auch mal so an das Thema denken, Weiterentwicklung, Innovation, Blick in die Zukunft, was sind so Dinge, die auch einfach mal Mittelständler machen können, die gerade vor so einer Blockade stehen und sagen, wie soll es denn bei mir weitergehen? Ja? Also Nachfolger, okay, ist das eine, aber wie soll ich mich denn entwickeln? Weil ich sag mal, ihr habt es geschafft, aber andere Unternehmen sitzen vielleicht an der Stelle, dass sie es gerade nicht so richtig können.
Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Situation ab. Total. Also was Pauschales zu sagen, ist natürlich schwierig. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Generationswechsel habe oder ein Absatzproblem habe. Mhm. Ne?
Mhm. Ja, absolut. Da gebe ich dir recht. Ja.
Was mich persönlich oder was ich beobachte, was viele Unternehmen erfolgreich macht, ist, wenn sie viele kleine Dinge richtig machen. Mhm. Es ist nie das eine, was irgendwie funktioniert, sondern es ist immer die Summe von vielen Kleinigkeiten, die man aneinander reiht. Mhm. Und am Ende des Tages kommt ein gutes Gefühl raus und wenn man viele Kleinigkeiten richtig macht, braucht man sich über das Ergebnis in der Regel keine Gedanken machen. Mhm. Natürlich, wenn ich essentielle Dinge falsch mache, brauche ich mir substanziell über mein ganzes Unternehmen keine Gedanken machen. Also egal, wie cool das Erlebnis ist, was du bei uns hast, egal, wie schön die Brille ist, wenn du nicht sehen kannst, haben wir einen schlechten Job gemacht. Richtig. Und ist schlecht. Ja. Also das ist die Basics. Ja. Die müssen natürlich sitzen. Aber ansonsten müssen wir ja ein Erlebnis drumherum schaffen, was dir als Gast und Endkunde ja einen was Besonderes bietet. Ein cooles Sortiment, ein cooles Ambiente, coole Menschen, die dich empfangen.
Am Ende die User Experience, wenn man es eigentlich so beschreiben will, oder?
Genau, eine coole User Experience, eine coole, einfach... Das Gesamtpaket muss es sein, was passt. Und
glaubst du, intern und extern. Glaubst du, dass da der Mittelstand in Deutschland so ein bisschen Probleme hat, wenn es um User Experience geht? Weil wenn ich jetzt mal so auf unseren Markt gucke, ist es ja teilweise so, ja, traditionell, tolle Produkte, meistens hart, gute Qualität, super innovative Dinge. Aber das Erlebnis, was man manchmal damit hat, kommt so ein bisschen zu kurz. Zumindest das was nach außen getragen wird.
Also ich kenne viele Unternehmer und viele Unternehmen und je nachdem, welche Branche es ist, sieht man schon, dass gerade aus technischen Bereichen, dass der Gedanke an den Endkunden gar nicht existiert.
Richtig.
Und ich bin ja jetzt eher Einzelhandel, also auch wenn wir Handwerk sind, betrachte ich uns immer eher als Handel. Und da ist natürlich, im Grunde ist es völlig egal, wie ich das finde, wie cool das aussieht oder wie gut die Technik ist. Die erste Frage ist, was haben die Kunden davon? Ja. Warum interessiert die das und ist das für die interessant? Ja. Und wir für uns, und das würde ich wahrscheinlich vielen Mittelständern auch als Hauptfokus geben, alles erstmal aus Kundensicht zu denken und nicht aus Unternehmenssicht zu denken, sondern sich zu überlegen, was will der Gast, also bei uns heißen die Gäste, was will der Gast eigentlich, wo ist der Vorteil, wo ist der Mehrwert, was können wir tun, dass er happy ist, sich wohlfühlt und dann müssen wir das Produkt drumherum bauen.
Spannend. Vielleicht kannst du da ja mal so einen kurzen Einblick geben. Macht ihr Interviews mit Kunden oder habt ihr eine Art Kartei, dass wenn der Kunde zum Beispiel das Geschäft verlässt oder der Gast das Geschäft verlässt, dass ihr dann nochmal eine kurze Notiz hinterlasst und wertet sowas aus? Oder wie kann man sich das bei euch vorstellen? Weil ihr müsst ja euren Gast fragen. Ihr könnt ja nicht.
Ja, also, klar, man hat einmal ein Bauchgefühl und eine Meinung. Ja, also das ist ja das eine. Und das andere ist, was ist die Realität, was dann ankommt und was dann empfohlen oder was dann empfunden wird. Mhm. Ja, wir machen sowohl Interviews als auch Kundenbefragungen an sich, um einfach ein ungefiltertes Feedback zu bekommen. Ist auch spannend, einfach mal, spricht jetzt nicht gerade für Sauerland, aber wir haben lange mit einer Agentur aus Hamburg auch zusammengearbeitet, wo wir dann Menschen einfach eingeladen haben, Endkunden, um mit denen zu diskutieren, um zu erfahren, Mensch, welche Gedanken, was interessiert dich denn eigentlich? Warum, welche Sorgen hast du zum Beispiel rund um ein Hörgerät?
Und dann hast du halt einfach mal ein direktes...
Zu verstehen, Mensch, wo hakt's denn? Ja. Und da sind es ja dann meistens die Dinge, die gar nicht ausgesprochen werden, sondern die zwischen den Zeilen.
Das ist wie bei allem, ne? Das ist halt immer so, ja.
Von daher finde ich das Format Sprechen eigentlich am spannendsten. Ja. Weil es interpretiert natürlich ein Bauchgefühl, was du mit aufnehmen kannst. Das kannst du mit jeder Umfrage machen, aber das ist halt schwarz-weiß. Und
total.
Das ist manchmal gut, manchmal eben auch nicht so gut.
Finde ich ja ganz interessant, wenn man sich mal die ganze Branche Software as a Service anguckt, in der wir ja auch tätig sind. Da finde ich das halt ja nochmal ganz, ganz spannend, weil du ja noch viel krasser Kundenfeedback kriegst. Weil ja und das finde ich ist so was, ich frage mich manchmal, warum landet die Art der Kommunikation halt eben noch nicht bei manchen Mittelständlern, weil da ist es ja relativ einfach. Du hast ja immer einen offenen Kanal zu deinem Kunden. Das heißt, du hast nie eine Hürde. Es gibt immer eine Beschwerdestelle, weil die ist irgendwie online, der kann das irgendwo reintippen. Und da muss ich halt sagen, das hat uns zum Beispiel ultra viel geholfen, weil wir sind eigentlich 24/7 auch in diesem Austausch, weil wir ja direkt ungefiltert auch das Feedback kriegen.
Ja, genau.
Und das ist auch sowas, wo ich mir vorstellen könnte, dass es in vielen, vielen Unternehmen funktioniert. Man muss es nur an den richtigen Stellen halt implementieren, ne?
Ja, und es ist auch eine Kulturfrage.
Ja.
Also so ein Unternehmen.
Willst du das denn hören?
Ich sag mal, ein kleineres Unternehmen hat natürlich sehr, sehr kurze Wege. Mhm. Beim größeren Unternehmen musst du halt die Kultur auch schaffen, dass eben Beschwerde heißt ja auch häufig Kritik oder
das
Kritik
halt auch
heißt
eine
ja
Fehlerkultur
nichts anderes
als
einen Verbesserungsvorschlag und schlussendlich musst du die Fehlerkultur ja auch bauen und haben, dass man sich im Grunde darüber freut.
Wenn man natürlich 30 Jahre keine Fehler gemacht hat, ist das auch schwierig, eine Fehlerkultur aufzubauen. Ja, ich komme direkt zur Frage. Sauerland Valley, wenn du das hörst, ganz unvoreingenommen, was öffnet sich in deinem Kopf für eine Welt?
Eine moderne, coole Welt mit viel Potenzial, wie wir sie heute schon haben. Und es nimmt den Finger und zeigt drauf, wo wir mehr den Fokus drauf legen müssen. Nämlich das zu erzählen, was wir können.
Cool. Vielen Dank. Also ich würde sagen, wir sind an der Stelle durch. Wenn du natürlich, also jetzt noch was zu sagen hast, du hast jetzt die Chance. Natürlich wollen alle wissen, wo kann man auch mal vielleicht dich erreichen oder euch wo sollte man euch auf jeden Fall folgen, um einfach auch mal ein bisschen einen Blick auf die Marke zu bekommen und das, was ihr tut.
Ja, gerne. Ich bin eigentlich überall erreichbar. Ich denke, auf allen Plattformen, die es so gibt, sei es LinkedIn, Xing, Insta oder Co., kann man mich finden, kann man mit mir in Kontakt treten und folgen oder sich einfach in Neheim sehen lassen, natürlich. Nein, aber ansonsten, was möchte ich sagen? Ich freue mich tierisch, dass ich hier war. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir uns ein bisschen austauschen konnten. Ich freue mich über alle, die es sich angucken und die Lust haben, wenn ihr mehr wissen wollt über Rottler, werdet ihr uns finden auf Insta, TikTok, Facebook und Co. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. In diesem Sinne.
Vielen Dank, mein Lieber.
Danke dir.
Bist du Macherin oder Macher aus dem Sauerland und willst deine Geschichte mit uns teilen? Dann schreib uns gerne eine Nachricht an info@sauerlandvalley.de oder melde dich einfach über unsere Social-Media-Kanäle.